Der Buchbestseller des Jahres ist hier, Österreich live.
Ich enthülle in meinem Buch die Geschichte Österreichs der letzten 50 Jahre. Alle Geheimnisse der Politiker, der Stars und der Medien.
Österreich live, der Buchbestseller des Jahres. Jetzt bei Spar, Billa, in allen Trafiken, Buchhandlungen und natürlich auf oi24.at. Fellner live, die großen Interviews. Aktuell, kritisch, unabhängig. Fellner live. Auf
OE24 TV. Schön, dass Sie mit dabei sind. Willkommen zu unserem Duell Ursula Stenzel gegen Robert Miesig. Sie sehen, bei uns ist wieder mal die ORF, die langjährige ORF-Journalistin Ursula Stenzel mit Nähe zur FPÖ und der langjährige Publizist Robert Miesig mit Nähe zur SPÖ. Schön, dass ihr da seid. Wenn ich schon so eine ausgewiesene ORF-Expertin hier habe, langjährige Moderatorin der Zeit im Bild, muss ich natürlich mit dem Thema ORF anfangen. Das scheint jetzt ein Fall für zwei zu werden. Lisa Totsauer hat ihre Bewerbung abgegeben, das ist die ORF-Magazinchefin. Und Clemens Bick, der CEO der APA, gilt als Favorit. Also die zwei dürften sich das jetzt möglicherweise ausmachen. Was halten Sie von diesen zwei Bewerberinnen? Kann man noch nicht sagen, weil Clemens Bick hat sich noch nicht beworben, aber von diesen zwei Persönlichkeiten.
Also Sie haben gesagt, ausmachen, dass sie sich's ausmachen. Nein, da bin ich schon einmal gegen die Wortwahl. Da ist nichts auszumachen, man hat sich zu bewerben. Und wie ich auch den Medien entnommen habe, ist ein Deal bereits gelaufen zwischen zwei Parteien im Wesentlichen, die den jetzigen APA-Chef Peak Clemens, glaube ich, favorisiert haben und schon mehr oder minder, der steht als Favorit, ja, in der Reihe der Bewerber. Dann gibt es natürlich die Lisa Totsauer, deren Vater ich schon sehr gut gekannt habe, weil der einer der hervorragendsten, ich glaube, Produktionsleiter war und sehr hilfreich, sehr professionell und sehr ein angenehmer ORF, sehr qualifizierter Mann. Und die Tochter ist ebenfalls die ist also mit der Muttermilch des ORF, mehr oder minder Vatermilch kann man nicht sagen, aufgewachsen. Ja? Und hat sich einen sehr guten Namen gemacht und profiliert als, glaube ich, Programmchef.
Jetzt ist die Magazinchefin,
ja. Und ich finde es ausgezeichnet, dass sie sich eben auch bewirbt. Sie hat auch als Erste ein sehr gutes Konzept, 80 Seiten, glaube ich, vorgelegt. Also die ist eine absolut ernstzunehmende Kandidatin, würde zwei Dinge erfüllen. Eine Erfahrung im Medium, ja, eine sehr hohe Professionalität, viel Insiderkenntnis auch, was gelaufen ist und was überhaupt das Vorspiel war, weshalb wir diese Dramatik eigentlich haben in dem ORF. Und sie ist vertrauenswürdig und qualifiziert und hat eben auch Fernseherfahrung und Medienerfahrung. Also, sie erfüllt viele Kriterien. Was ihr unter Umständen schadet oder was sie es nicht werden lassen dürfte, sage ich dazu, ist ihre Nähe zur FPÖ, ja, das, ihre angebliche Nähe, das wird ins Treffen geführt zur FPÖ. Und daher hat die ÖVP, die ÖVP-Stiftungsräte, haben hier schon signalisiert, dass sie eben nicht unterstützen würden. Die ÖVP tut immer noch so, als ob es die große Koalition gäbe, ja, und haben sich also mit dem Medienminister Babler offenbar auf den Herrn Pick von der APA geeinigt, ja, im Vorfeld. Das allein ist schon sehr schlecht. Ich halte die Lisa Totsauer für ausgesprochen qualifiziert und ich würde ihr wünschen, dass sie die Unterstützung eben bekäme, auch der anwesenden Stiftungsräte. Aber es soll ja andere Damen auch noch geben, die sich beworben haben. Alle Namen.
Keine Bewerbung öffentlich. Wissen Sie mehr? Wer könnte sich bewerben?
Nein, ich kann auch nur spekulieren, ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall. Was immer ich hoffe, ich habe jetzt nicht geschadet, aber es gibt eine Nähe, sagen wir, zu wertkonservativen Parteien. Ja? Sie ist also nicht eine Rote, das ist einmal klar. Ja? Und das ist schon einmal ein Nachteil in diesem Haus. Und wenn dem so ist, ja, dann ist das schon von vornherein ein Skandal. Und wenn man sich vor der Zusammensetzung des Stiftungsrates und der Wahl im Hinterzimmer bereits das ausmacht und einigt, ist das auch ein Skandal. Dieser Vorgang hat transparent zu sein. Je mehr sich bewerben, umso besser. Es sind sicher einige sehr qualifizierte Leute darunter. Ob der Pick der Beste ist, weiß ich nicht. Aber er hat also unserem Kanzler gefallen und dem Babler gefallen. Und das ist doch unglaublich, bitte.
Wie sehen Sie das, Herr Miesig?
Ich stimme manchem zu, würde ein paar Sachen ins Reich des Mysteriums verweisen. Ich glaube jetzt mal nicht so sehr, dass der Andreas Babler und der Medienminister hier besonders großen Hebel hat.
Er wünscht sich eine Frau?
Er wünschte sich eine Frau. Letztendlich, wir wissen das, hat das Vorschlagsrecht für diesen Posten die ÖVP. Das heißt, die ÖVP macht sich untereinander aus, was übrigens offensichtlich auch nicht ohne Streit von sich geht, weil da gibt es ja verschiedene in der ÖVP.
Wie sehen Sie dieses Vorschlagsrecht?
Ich sehe grundsätzlich an dieser Form von Bestellung ein riesengroßes Problem. Das beginnt ja schon damit, wie der Stiftungsrat zusammengesetzt ist, dass da lauter Günstlinge, aber auch sozusagen Glücksritter und im besten Falle Leute, die von Parteien geschickt worden sind und manche auch einige freie Köpfe, die dann auch von Parteien oder von Interessensgruppen geschickt worden sind. Aber dass dieser Stiftungsrat in dieser Form, in dieser Politisiertheit, die wir jetzt auch noch mal am Silbertablett präsentiert bekommen, weil ja keiner das irgendwie auch noch versucht, irgendwie zu kamouflieren, ja, dass der das auswählt, das ist natürlich schon schlecht. Und das ist sogar wahnsinnig schlecht im Hinblick auf die Kandidaten und Kandidatinnen, die es am Ende werden, weil die können ja qualifiziert sein, es können ja auch freie Köpfe sein, ja, aber denen hängt ja dann schon die Bunze an, dass sie der Herr Stocker mit der Frau Mikl-Leitner und vielleicht mit dem Herrn Matle und vielleicht nur mit anderen Powerbrokern in der ÖVP auf diese Person geeinigt hat. Ja. Das ist doch absurd, vor allem vor dem Hintergrund der Krise oder der Kompliziertheiten des ORF, die wir in den letzten Monaten mitbekommen haben. Da wäre es ja gerade notwendig, ja, jeden Anschein an sozusagen parteipolitischen Dealen, wo dann quasi nur der Zweitbeste vielleicht drankommt, weil diese Person dem Kanzler gefallen hat, dass man diesen Anschein vermeiden muss. Ja? Jetzt ist natürlich, das weiß ich auch, klar, wir müssen jetzt, also das Unternehmen, der Stiftungsrat, der Aufsichtsrat dieses Unternehmens sein soll, jetzt einen Generaldirektor wählen, dass man eine Reform des Stiftungsrats nicht vorher hinbekommt, schon aus du brauchst ein neues ORF-Gesetz, da brauchst du Beschickung neu, es muss beschickt werden. Das geht jetzt alles nicht, selbst wenn es den besten Willen gäbe, würde das nicht funktionieren innerhalb von einem halben Jahr. Es ist also schon klar, dass dieser Stiftungsrat den nächsten Generaldirektor schon wählen muss. Aber die Art und Weise, wie das jetzt auch noch öffentlich kommuniziert wird, beschädigt die Personen, die es betrifft und die sozusagen gewinnen werden, nochmal zusätzlich. Das ist das, was ich dazu sagen würde. Was die Personen selbst betrifft, ja, der Clemens Bick scheint, alle Leute, die ihn kennen und die sich mit solchen Dingen beschäftigen, ich zähle da nicht dazu, sagen, dass er ein hervorragender, auch innovativer und auch beweglicher Medienmanager ist, der zuerst aus einem anderen Unternehmen kommend, dann bei der APA hier Wege in die neue digitale Welt geschaffen hat, der also sozusagen Transformation kann und auch nochmal ein ausreichend kluger und gescheiter Mensch zu sein. Ein bisschen Engstirnigkeit hilft da ja auch nicht, wenn du irgendwie neue Tendenzen erkennen musst. Das Gleiche scheint für Frau Dotzauer zu gelten, die ich genauso schlecht und gut kenne. Ja, also auch die wird an sich allgemein als kompetent für diesen Job angesehen. Also grundsätzlich, wenn es einer von den beiden wird, würde ich Ihnen sagen, es ist eine Katastrophe. Ich würde jetzt vor allem natürlich dazu sagen, dass noch kompetentere Kandidaten gar nicht auftauchen können. Weil welche Person von großer Kapazität in diesem Bereich, sagen wir mal aus Deutschland oder sonst irgendwas, würde sich angesichts dieses Bestellungsverfahrens überhaupt antun, sich da zu bewerben? Was man, die Person würde ja wissen, hat eh keine Chance und kommt in diese Mühlen österreichischer Parteistrukturen hinein. Also sozusagen die beiden, also Pick und Tautzauer, sind kompetente Menschen und wahrscheinlich auch die kompetentesten, die sich jetzt bewerben unter der Bedingung, dass sie halt gar noch kompetenter bewirbt. Das muss man natürlich auch dazu sagen.
Ja. Bitte, darf ich noch einmal klarstellen, ja? Lisa Totsauer ist absolut parteiunabhängig, ja? Absolut parteiunabhängig. Was ihr im Moment, ihre Aussichten scheinbar begrenzt hat, dass sie es auch wirklich schafft, weil sie muss ja gewählt werden, auch im Stiftungsrat, war, dass die ÖVP offenbar ihr nicht die Rückendeckung gegeben hat. Und jetzt frage ich Sie, die haben sich das mit dem Herrn Vizekanzler Babler ausgemacht, ja? Und wie kommen die dazu? Auch wenn der Herr Pick natürlich ein ausgewiesener Journalist ist, er hat halt keine Fernseherfahrung, ja. Und er hat ihm hängt das Mäntelchen um, das Mäntelchen immer wieder zu wechseln, auch, ja. Also das Politische muss man auch dazu sagen. Also wie kommen die dazu, so wen, der medienfremd ist in dem Fall? Digitalisierung, okay, ja, aber auch der ORF wurde vorher schon digitalisiert, also da braucht man nicht unbedingt den Herrn Pick dazu. Jetzt frage ich Sie, was ist das Gegengeschenk, das die ÖVP dem Herrn Babler gibt, damit also auch beide Parteien sozusagen sich glücklich fühlen? Und das finde ich so entsetzlich für den ORF, ja. Und das untergräbt das Vertrauen in den ORF.
Und das war aber eigentlich immer schon so, oder? Ursula Stenzel auch
zu ihrer Zeit war, so, als ja, es war, also es war mehr oder minder immer schon so, ja. Es war mehr oder minder immer schon so, dass es so durchgegriffen hat bis zur Klofrau sozusagen, zur parteipolitischen Besetzung, ja. Das ist leider auch wieder so geworden, glaube ich, ja. Und das, dieses System.
Haben Sie das selber auch erlebt?
Ich habe es in der Bacher Ära 1 nicht erlebt, natürlich. Und das war seine Aufbruchsstimmung damals überhaupt, ja. Und ich habe es auch an der Oberhammer und ich habe es also so nie erlebt. Deshalb konnte ich auch als völlig parteiloses, unbeschriebenes Blatt überhaupt eintreten in den ORF. Und so eine, ja, ich wurde geschätzt vom Herrn Kreuzer, ausgewiesener SPÖ-Mann, SPÖ-Minister auch kurzzeitig. Ich wurde aber auch geschätzt von einem schwarzen Intendanten wie dem Wolfram Abo. Man hat einfach meine Arbeit geschätzt und damit war ich eigentlich glücklich. Und so sollte es sein, nicht?
Wie politisch unabhängig ist der ORF Ihrer Meinung nach, Herr Misik?
Na, er ist die Besetzung, wie wir es jetzt schon gezeichnet haben, der Spitzenpunktfunktionen und des Stiftungsrats, der dann die Geschäftsführung auswählt, ist natürlich nicht unpolitisch, kann es bis zu einem gewissen Grad auch nicht vollständig sein, weil es ist ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk, da kann man ja nicht losen, wer im Stiftungsrat sitzt, sondern natürlich am Ende muss das Parlament und die Regierung und die Landesregierungen beschicken, weil die sind ja die gewählten und die Landesregierungen, weil sie sind ja die gewählten Instanzen unseres Landes. Ja? Wenn das nur sozusagen quasi über die kommerzielle Funktion laufen würde, ja? In einem Kommerzmedium funktioniert das anders. In einem Medium, das öffentlich-rechtlich ist, das muss irgendwo demokratisch rückgebunden sein. Ja, nur, aber dann stellt sich die Frage, wie man so organisiert. Ja? Also natürlich gibt es 100 verschiedene Möglichkeiten, wie man das besser organisiert. Man hat schon die Beschickung des Stiftungsrates, beispielsweise das Parteienvorschlagsrecht haben, aber dieses Vorschlagsrecht vielleicht auch mehrere Parteien haben, sodass es dann eine Konkurrenz gibt, dass ich dann vielleicht auch eine Zweidrittelmehrheit im Parlament brauche, weil das bedeutet dann, dass diese Person quasi über jeden Verdacht erhaben sein muss, ein Parteisekretär zu sein, weil dann würde er die Zweidrittelmehrheit nicht bekommen. All diese Möglichkeiten gibt es. Ja, das ist das eine. Das zweite ist, was die Frau Stenzel auch schon angeschnitten hat, ist diese offensichtliche parteipolitische Beschickung der Spitzenpositionen, also Generaldirektor und dann halt ein paar andere Direktorensposten. Das war früher nicht so. Ja? Mhm. Das würde ich so nicht sagen, weil sonst hätte es ja nicht so viele Überraschungskandidaten gegeben. Ja? Es musste ja auch im Stiftungsrat immer Mehrheiten gebildet werden, wo dann wirklich auch Überraschungsmehrheiten herausgekommen sind. Das heißt, dass eine Regierung sagt, ja, der wird's und der wird's dann auch, ja, oder ein Kanzler sagt in dem Fall, der wird's und der wird's dann auch. Das hätte es in der Form früher nicht gegeben. Es hat sozusagen Bacher gewonnen gegen den Wunsch oder auch gegen die Vorhersage seinerzeit. Genauso war es mit Zeiler und noch viel skurioser war es mit Wrabetz, wenn wir uns erinnern, der da eine Regenbogenkoalition, wo sogar der FPÖ dabei war, gespielt hat, zur Überraschung der ÖVP, die damals den Kanzler gestellt hat, soll man ja alles nicht ganz vergessen. Ja? Also das heißt, früher hattest du sozusagen schon mehr Beweglichkeit Im Augenblick hast du etwas zu viel, glaube ich, Politisierung, was das betrifft.
Wir schauen in eine kurze Werbepause, dann geht es gleich wieder weiter.
Aber
heute
was,
im Duell Robert Miesig und Ursula Stenzel. Wir sprechen gleich weiter.
Fellner Live, die großen Interviews. Aktuell, kritisch, unabhängig. Fellner Live. Nur auf OE24 TV.
Willkommen zurück. Heute das Duell Ursula Stenzel gegen Robert Miesig. Wir haben gerade über die ORF-Causa gesprochen. Am 11. Juni wird die neue ORF-Führung gewählt. Jetzt ist die erste Bewerbung da. Magazinchefin Lisa Totzauer hat sich beworben. Der CEO der APA, Clemens Bick, gilt aber als heimlicher Favorit. Wir haben schon über das Bestellverfahren gesprochen. Wie politisch unabhängig ist da schon ORF wirklich? Und Herr Miesig, Sie wollen da noch ein Wort dazu verlieren.
Also, ja, wir haben ja über die den Stiftungsrat, diese Politisierung, dass das quasi dominiert wird von irgendwelchen Parteisekretären, von der Opposition bis zur Regierung gesprochen und dann natürlich auch für die Auswahlkriterien für die Generaldirektion und die anderen Direktoren. Die Journalisten selber leisten ja hervorragende Arbeit und wehren sich ja, haben sich in den letzten Zeit ja auch begonnen zu wehren. Also soll man ja nicht ganz vergessen, das ist ja wert. Da gehört auch Mut dazu, solche Aktivitäten zu setzen, wie diese Wir sind ORF oder so, diese Kampagne, wo sie sich wehren gegen dieses Hineinregieren oder auch gegen diese, sozusagen, was da passiert ist, Machtmissbrauch, auch die Compliance-Regeln, die da irgendwie zwar gibt, aber dann in Wirklichkeit nicht beachtet werden. Die Journalisten und Journalistinnen, die dort gute Arbeit machen, die haben es einfach auch nicht verdient, dass man sie in ein Licht stellt, das natürlich dann auf sie geworfen wird, wenn solche Prozesse in Gang gesetzt werden, wie wir sie jetzt erleben, dass man den Eindruck hat, der Bundeskanzler muss sie mit seinen Parteifreunden aus den Ländern ausmachen, wer der Generaldirektor wird, aber wenn die sich's ausgemacht haben, dann wird es der, den sie ausgemacht haben.
Viele sprechen von einer ORF-Krise. Sie haben sie zusammengefasst mit dem Thema Machtmissbrauch. Frau Stenzel, wie haben denn Sie jetzt als langjährige ORF-Journalistin diese ganzen Ereignisse der letzten Tage und Wochen erlebt? War das auch in Ihrer Zeit schon ein Thema, Machtmissbrauch?
Also, ehrlich gestanden, das war eigentlich kein Thema. Ja, es hat immer irgendwelche Sachen gegeben, aber nicht der Missbrauch, dass man unabhängige Redakteure oder Redakteurinnen in diesem Sinne. Ja. Nein, das Furchtbare am ORF und jetzt ist, dass man diese ungeheuren Pensionszahlungen offenbar dem Herrn Pius Strobel in Aussicht gestellt hat, und zwar noch unter Wrabetz, ja, und der das verlangt hat auch. Und da weiß man, hat dann gesagt, das hätte wahrscheinlich jeder dann sagen müssen, so machen wir es nicht, und daraufhin ist, ich sage mal, diese vermutete Erpressungsgeschichte herausgekommen mit Missbrauch und mit Nötigung und so weiter. Es wird immer den Letzten beißen die Hunde oder die Letzte beißen die Hunde, und das ist in dem Fall offenbar eine Redakteurin gewesen. Oder ich kenne, es ist eine miese Geschichte auf jeden Fall, und der Mann, der offenbar der beste Freund von Wrabetz war, das ist also bekannt, ja, hat sich also diese großartige Pensionsregelung ausgehandelt, und der Nachfolge Generaldirektor namens Weißmann hat das nicht wollen. Ja? Und, hat das, und dann ging offenbar durch eine Indiskretion, von wem immer sie ausgegangen sein möge, es ist hier der vermutete Name, gilt die Unschuldsvermutung von Pius Strobel im Gespräch, hat das das Fass zum Überlaufen gebracht. Jetzt sage ich, unabhängig von dieser Causa, ja, die sich nie wieder so wiederholen darf, ja, natürlich hat es in meiner Epoche auch in der Generalintendanz persönliche Freundschaften auch gegeben. Aber dass es einem eingefallen wäre, eine kleine Redakteurin zu bedrängen, ja, und die das dann auch ausnützen kann, so, oder auch nicht ausnützen kann, das war nicht der Fall. Es hat, der Bert Dacher war lustig, ja, der Alfons Dahlmer war auch kein, es waren alle keine Kostfresser, aber sie sind untereinander geblieben. Und sie haben nicht hinein, das hat überhaupt keine Rolle gespielt, in die Redaktionen hinein. Ja. Das ist ja alles unfassbar. Und dann muss man etwas sagen. ORF ist ein öffentlich-rechtliches Medium. Ja. Er hat natürlich auch ein Vertrauensverhältnis zu sämtlichen politischen Führungsspitzen des Landes zu haben. Das ist aber ein Vertrauensverhältnis, ist etwas anderes als ein Abhängigkeitsverhältnis. Und im Laufe der Jahre, auch im Laufe verschiedener ORF-Gesetze, Umgestaltungen, auch von Kreisky beginnend, also die schwarze Dominanz ein Dorn im Auge war, Bacher, Alfons Dahlmer, das war das schwarze Tuch für den Kreisky, nicht das rote. Und kam es eben zu einer neuen ORF-Gesetzgebung. Worauf sich aber der ORF besinnen müsste, gerade in der heutigen Zeit und als Öffentlich-Rechtlicher, ist eine Wahrung der Unabhängigkeit des Journalismus und auch der gewissen Neutralität. Und diese Sache hat im Laufe der Jahre, ich sage mal durch die journalistische Praxis, begünstigt auch durch das ORF-Gesetz, gelitten, und zwar schwer gelitten. Und ich sage auch, ja, die Redakteure machen alle eine gute Arbeit, ja, aber sie haben alle unter Umständen irgendwelche Scheuklappen. Und zwar nicht wertkonservative, konservative Scheuklappen. Sie haben einfach, wenn Sie wollen, grüne Fransenscheuklappen, Rechtsformen. Der Woke, der subjektive Journalismus hat obsiegt. Und da können Sie sämtliche erfahrene Leute fragen. Ich denke an den Dr. Pfitzner, an den sich keiner mehr erinnert, SPÖ-Mann. Ich denke an den Besenböck, innenpolitischer Chefmann und so weiter. Ich denke auch an verschiedene Äußerungen, auch von Johannes Kunz und so weiter. So war es nie. Das Verdrängen des objektiven Journalismus im ORF durch den Meinungsjournalismus hat zu einem Irrweg geführt.
Also ich muss ein bisschen da schon die... Ja. Dann lassen wir vielleicht den ORF auch wieder bleiben. Ich muss ein bisschen die Relationen wahren. Also erstens mal, Sie singen da ein Loblied von Alfons Dahlmer. Also Alfons Dahlmer hat immer nur eine Meinung gehabt und die war circa die von Franz Josef Strauß. Ja? Ja. Und das ist ja auch okay, weil Objektivität, nicht jeder Journalist, der dann vielleicht auch, Dahlmer hat ja auch kommentiert, ja, wie wir uns erinnern, ja, ja, der muss ja nicht objektiv, der kann ja seine eigene Meinung in der Kommentierung auch reinbringen. Der Punkt ist, dass es eine quasi Pluralismus gibt, dass der eine kommt und der andere. Und das hast du früher gehabt und das hast du heute auch, abgesehen davon, dass sich halt natürlich der Stil des Journalismus generell geändert hat. Heute hast du ja keine Kommentare mehr in der Zeit im Bild 1, was du früher hattest, ja? Was vielleicht eher Fehler ist. Ja? Wie hat man die Kommentare von Herrn Portisch und von Herrn Dahlmer alle ganz gern angehört?
Aber, na, es waren nicht nur Kommentare, es war historisch fundierter Journalismus, ja, und Kommentartätigkeit.
Ja, ja, aber gut. Aber
und ich meine, waren schon sehr gute Leute.
Sie müssen den Herrn Dahlmer da jetzt nicht, das war natürlich, das geht halt nicht mehr, ja, dass du sozusagen quasi Volkserziehung
hast. Wir hätten noch solche Chefredakteure.
Ja, bei Gott sind wir bei Alfons Dahlmer fällt Ihnen sicherlich der Gott ein, weil der war ja auch Vatikan-Korrespondent und damit auch quasi eine gewisse Papstnähe, und die Päpste waren damals sicher.
Letzter Satz
nicht,
zum ORF. Herr Misik, damit wir auch weitermachen können.
Ja, ich brauche keinen letzten Satz. Ich bin zufrieden.
Dann haben wir das Thema ORF, glaube ich, ausführlich abgefrühstückt, würde ich sagen. Schauen wir zum EU-Asylpakt. Der Nationalrat hat gestern den EU-Asylpakt beschlossen. Dazu gab es eine scharfe Debatte. Erstmals gibt es jetzt einheitliche Regeln und Pflichten für alle EU-Staaten. Befürworter sagen weniger Chaos. Kritiker sagen zu viel Abhängigkeit von der EU. Also die Regeln sollen jetzt einheitlich gelten für die Migration. Ein wichtiger Punkt beim EU-Asylpakt ist die Verteilung der Asylsuchenden. Die soll jetzt neu und einheitlich geregelt werden. Staaten, die weniger Menschen aufnehmen, sollen finanziell stärker zum System beitragen. Frau Stenzel schüttelt schon den Kopf. Die FPÖ hat sich scharf dagegen ausgesprochen. Ich vermute, auch Sie haben keine Freude mit dem EU-Asylpakt.
Nein, ich habe sie nicht, weil das Asylrecht ein ganz spezifisches Recht ist. Es ist das Recht für politisch und rassisch Verfolgte, aus religiösen Gründen Verfolgte oder weil sie irgendeiner verfolgten Nationalität angehören, da zu sein. Ja? Es ist nicht ein Schutzschirm für, ich sage einmal, Wirtschaftsflüchtlinge oder Klimaflüchtlinge oder solche, die einfach sagen, dort ist das bessere Sozialsystem, da gehe ich hin. Das ist Missbrauch der Asylpolitik. Und sie schwindeln ja auch, wenn sie Gründe angeben. Ja? Also wir haben negative Erfahrungen. Jetzt, wenn die Europäische Union diesen Migrationstakt beitritt, erwarte ich mir eine absolute Konfrontation mit dem Missbrauch des Asylrechts. Und die sehe ich eben nicht gegeben. Sie tun so, als ob sie was täten, aber in Wirklichkeit ist dieser Migrationspakt eine Einladung nach wie vor, das Schengen zu missbrauchen und einfach in die bessere Sozialgesetzgebung, wo immer in Deutschland und in Österreich natürlich vorwiegend, hineinzukommen. Das heißt, eigentlich sollte man diese die Genfer Flüchtlingskonvention aus diesem Grund insofern verändern, als man hat ja auch die Möglichkeit, aus ihr auszutreten, eben wegen des Missbrauchs, und dann unter neuen Bedingungen wieder einzutreten. Der Migrationspakt, so wie er jetzt ist, halte ich für ein ungeeignetes Instrument, das eher dazu da ist, wieder einzuladen, ja, und nicht auszuladen. Ich sehe nicht, wo da der Vorteil sein sollte. Ich argumentiere nicht mit Schaum vor dem Mund, das habe ich nicht notwendig. Aber ich glaube, man sollte sich die Realität hier besser ansehen. Asyl und subsidiärer Schutz, die müssen entsprechend definiert werden. Und es muss wirklich eine Maßnahme getroffen werden, dass die Leute eben nicht unter Angabe falscher Gründen hierher kommen. Ende.
Der neue EU-Asylpakt gilt ab 12. Juni. Ursula Stenzel sieht die Vorteile nicht. Sehen Sie die Vorteile, Herr Missig?
Ich fand da jetzt einfach viele Dinge einfach auch der Realität nicht entsprechend. Ob es Vorteile hat oder nicht, der Vorteil ist jetzt mal grundsätzlich, dass es eine europäische Teilung auch gibt, geben soll, was die wie sie nicht Lasten nennen, ja? Also was die Verteilung
von
Flüchtlingen gibt, dass nicht die anderen sagen, okay, ich stille mich da raus aus der gesamteuropäischen Verantwortung. Das eine ist, da hat die Frau Stenzel einerseits recht, aber andererseits war sie unpräzise. Wir haben das Recht auf Asyl, politisch Verfolgte genießen Asylrecht, dafür brauchst du eine Art von persönlicher im weitesten Sinne persönlicher, politischer oder ethnischer oder sonstiger Verfolgung, die sich gegen dich selbst richtet. Ja? Das Zweite, da sind wir bei der Flüchtlingskonvention, was etwas anderes ist, betrifft Menschen, die zum Beispiel aus einem Kriegsgebiet flüchten, die natürlich auch von Tod bedroht sind, weil wo Krieg ist, ist Tod große Wahrscheinlichkeit, aber nicht persönlich. Ja? Die werden jetzt nicht umgebracht von irgendjemandem, der sie persönlich verfolgt, sondern die sind in einem Ort, wo Sicherheitskrise ist. Ukraine haben wir gehabt, wir haben früher die Ungarnkrise gehabt und so weiter und so fort, wo man Flüchtlinge aufnimmt. Alle Menschen, die hierher kommen, seien sie bewerben Sie sich um Asyl, bewerben Sie sich um einen Flüchtlingsstatus, subsidiären Schutz, müssen ja natürlich ein Verfahren durchmachen, wo dann Gerichte in mehreren Instanzen dann eine Entscheidung treffen. Ja? Natürlich, jeder findet, dass man diese Entscheidungen und die Entscheidungsdauer verkürzen muss und dass man auch Wege finden muss, wie sich verschiedene Länder da gleichberechtigt mehr oder weniger dran beteiligen oder ausbalanciert dran beteiligen. Ja? Was man gleichzeitig ja natürlich auch längst hat, ist ein viel restriktiveres Regime beim Reinlassen überhaupt der Leute. Es ist ja auch tatsächlich so, dass die Asylantragsquoten dramatisch zurückgegangen sind in den letzten Jahren. Es wird immer noch so geredet, es wäre immer alles gleich.
Ja, weil wir schon die Folgen haben, nicht?
Das ist ja wieder eine andere Geschichte. Da reden wir über Leute, die jetzt schon hier sind, die vielleicht länger hier sind. Manche sind 10 Jahre da, manche sind jetzt 4 Jahre da. Die bitte einen Status haben oder die im Verfahren noch drinnen sind.
Die können ja gar nichts dafür, dass das
Verfahren so lang dauert. Ja. Und da ist die weitere Frage, wie man sozusagen auch nochmal die Integration optimal macht. Ja. Das Blödeste ist ja, was wir machen, ist, dass wir die Leute dann in ein Asylverfahren stecken. In diesem Asylverfahren sind sie 4 oder 5 Jahre. In diesen 5 Jahren sitzen sie vielleicht in irgendeinem abgeschiedenen Kaff, in einer Massenunterkunft, wo sie nichts zu tun haben und sie gleichzeitig irgendwie nicht erlauben, auf den Arbeitsmarkt zu kommen. Ja, und dann sagen wir, wenn diese Leute irgendwann mal ihr Verfahren abgeschlossen haben und tatsächlich einen Anspruch auf subsidiären Schutz oder tatsächlich einen Anspruch auf Asyl haben, dann wundert man sich, dass sie schnell integriert sind. Na, wie sollen sie denn integriert sein? Ja? Also da hat man wirklich sehr viel falsch gemacht. Ja? Aber das betrifft ja jetzt sozusagen die Menschen, die schon hier sind und nicht diejenigen, die jetzt mit dem Anspruch von Asyl und Flüchtling und subsidiären Schutz oder Kriegsflüchtlinge und so weiter also, hierher kommen.
Ich will nur ganz kurz etwas replizieren. Was wir heute erleben aufgrund dieser Flüchtlingskonvention und vor allem aufgrund des Zusatzprotokolls der Genfer Flüchtlingskonvention, die ursprüngliche Funktion des Asylrechts ausgeweitet hat, eben nicht nur auf das europäische unmittelbare Umfeld, was jetzt wieder sehr aktuell wäre, anlässlich des fürchterlichen Ukraine-Krieges oder wie es in Ungarn war und so weiter, sondern, ich glaube, es war das Jahr 67, ausgeweitet hat auf global alle. Ich habe bis jetzt nicht herausgefunden, warum das damals geschehen ist. Es muss also einen politischen Grund gehabt haben, der sich meiner Kenntnis entzieht. Die Folge aber dieser Ausweitung durch das Zusatzprotokoll zur Genfer Flüchtlingskonvention war dann, wenn ich so sagen will, der Missbrauch, der sich auf alle Kontinente ausdehnt. Und jetzt haben Sie nicht nur politische Verfolgung, nein, sie haben die Klimaleute, sie haben alles Mögliche. Es wurde das Asylrecht zu einem Vorwand. Und ich sage nichts anderes, als dass das Asylrecht ein heiliges Recht ist und ein Recht auf Zeit ist. Aber man sollte sich wirklich überlegen, ob man nicht eine Flüchtlingskonvention der Kontinente macht, wo die Leute, die politisch verfolgt werden, in umliegenden Ländern Asyl finden können, wo sie auch ihrer Kultur, ihrer Sprachen und so weiter viel näher sind, als wenn sie daher kommen. Und das heißt, ich plädiere wirklich für eine Reform der Genfer Flüchtlingskonvention auf UNO-Ebene. Und wenn das nicht geht, dann müsste man sich überlegen, ob man nicht in unseren Breiten hier wirklich auf die Ursprungsform dieser Genfer Flüchtlingskonvention zurückgreift. Weil wir leiden unter den Folgen. Ja? Wir leiden unter den Folgen. Und wir leiden durch die Islamisierung Europas und so weiter. Und das sind ja keine Hirngespinste. Da braucht man gar nicht drüber lächeln. Wir haben völlig andere Kultureinflüsse hier geltend in einem Maß, das wir nicht mehr kontrollieren können. Wir importieren Konflikte vor Ort in unsere Breiten, ja? Also Tschetschenen gegen Afghanen, Afghanen unter verschiedenen Richtungen, Schiiten gegen Sunniten, alle gegen Israel und Juden, hervorragend. Und die Parteien, vor allem die Linke, das muss ich schon sagen, also SPÖ und so weiter, haben natürlich gehofft, dass sie durch diese Großzügigkeit Wählerstimmen kriegen auf ewige Zeiten. Ein unerschöpfliches Wählerreservoir. Das ist es aber nicht geworden, weil die brauchen unsere Parteien nicht. Ja? Wollen Sie einen islamistischen Bürgermeister als der aller New York? Wollen das die Leute?
Langsam
nein,
ist es,
das
ist
muss
genug.
Man fragen.
Langsam ist es genug.
Lieber Robert Missi, ja. Das muss man fragen.
Nein, Sie können das alles fragen, wir aber Sie können auch fragen, warum ist die Erde eine Scheibe?
Ihre Partei hat, vor allem der Ludwig, die Verteilung der Flüchtlinge funktioniert schon nicht in unserem Land, geschweige denn soll sie in Europa funktionieren.
Also erstens mal die Verteilung der Flüchtlinge funktioniert nicht in unserem Land, da gebe ich Ihnen recht. Und ich glaube auch deswegen, dass die Europäische Flüchtlingspakt hier ein Schritt in eine Richtung ist, Ordnung zu schaffen und ordentliche Abläufe, ein Chaos durch Ordnung zu ersetzen, aber dass das natürlich beschränkt sein wird von den Folgen, also von den Erfolgen. Das ist das eine. Das andere ist, dass wir in einer globalisierten Welt leben und wie in jeder globalisierten Welt, auch in der Vergangenheit, gibt es in dieser globalisierten Welt Migration und das werden wir nicht wegkriegen und wollen wir übrigens auch nicht wegkriegen. Erstmal haben sie unsere Gesellschaften verändert, sie sind bunter, es kommen Leute zu uns, die erstmal hier ankommen müssen, wo es dann auch Konflikte gibt. In der zweiten Generation sind viele dann schon steigen auf, arbeiten auch in Unternehmen wie diesen. Andere schaffen auch in der zweiten Generation.
Sie müssen Generation mich nicht belehren.
Nein, Sie haben lang genau geredet. Sie haben lang genug geredet.
Immer wie in einer Vorlesung. So, ja, wir diskutieren.
Ja, aber ich habe mir Ihre Vorlesung, ich habe mir Ihre Vorlesung lang genug angehört und habe Sie nicht unterbrochen. Ja, Entschuldigung. Also hören Sie mir jetzt auch mal zu. Hören Sie mir jetzt auch mal zu. Und das zweite, der Punkt ist, wir sollten auch mal unterstreichen, wie viele Leute hier mit migrantischem Hintergrund unser Land aufrechterhalten und nicht dauernd irgendwie nur mit Phrasen herumdreschen, die die Leute runtermachen. Ja, wie Sie es gerade gemacht haben.
Nein, würde ich sagen, wir machen nicht
so. Nein, ich habe mir jetzt an die 10 Sekunden gehalten. Entschuldigung. Nein, sonst hätte ich ihn gesagt. Ich habe nämlich, weniger Zeit gehabt als Sie jetzt.
Ja? Wir gehen hier nicht mit der Stoppuhr.
Mit
der Stoppuhr. Ein Satz noch. Ja. Herbert Kickl, der viel Gefürchtete und so weiter, der nur durch die Decken geht in allen Umfragen und das schon seit sehr langer Zeit, macht völlig klar, dass er für eine gute Integration von Integrierten und schon also Ausländern, die hier arbeiten, die sich Steuern zahlen und so weiter, ist. Also er ist
das haben wir jetzt gerade nicht gehört, von Ihnen.
Ja, Nummer eins.
Er immer weiß, nur die Menschen runtermachen.
Lassen Sie mich ausreden.
Nein, Sie haben mich auch nicht ausreden lassen. Aber warum sollte ich eine Höflichkeitsform wahren, die Sie nicht zu wahren bereit sind?
Wir sind am Ende, aber wir diskutieren bald wieder weiter. Ihr seid ja immer wieder im Duell bei uns zu sehen. Frau Stenzel, Sie kommen hoffentlich wieder. Herr Miesig kommt auch. Wir gehen in eine kurze Werbepause. Bis gleich.